Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Büchern, die aus der Vergangenheit zu uns sprechen. Mit Die Wunder von Little No Horse, der Amerikanerin Louise Aldrich, und zu Beginn mit dem 1953 im norwegischen Oslo geborenen Thor Ulven. Ulven hat als bildender Künstler begonnen, hernach seit den späten 70er Jahren mehrere Gedichtbände, einen Roman und Bücher mit Kurzprosa veröffentlicht. Er sah sich in der Nachfolge des Surrealisten der 1920er Jahre und gilt heute in Norwegen als einer der einflussreichsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Unter anderem beruft sich Karl Ove Knausgard auf ihn. Auf Deutsch sind von Thor Ulven bislang mehrere Bände mit kurzer Prosa erschienen und hier lässt sich feststellen, dass all seine Texte einen fast lyrischen Charakter haben. Dabei beschreibt Thor Ulven immer eine abgründige Welt. Viele seiner Figuren stehen auf einer Klippe, angezogen vom Dunklen und Zerstörerischen. Das ging auch dem Autor nicht viel anders. 1995 schied Thor Ulven durch Freitod aus dem Leben. Er hat einen einzigen Roman zurückgelassen. Der heißt Ablösung und wurde nun zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Ulrich Rüdenauer hat ihn gelesen.
In seinem einzigen Interview hatte der norwegische Schriftsteller Thor Ulven eine Warnung versteckt, die zugleich für seine Leser eine Verlockung darstellte.
Ich bin aus prinzipiellen Gründen daran interessiert, unhöfliche Bücher zu schreiben. Bücher, die den Leser beunruhigen, vielleicht sogar quälen, das gebe ich zu. Es gibt so viele Orte, wo man Balsam und Heilung für all seinen Kummer bekommen kann. Mit dem, was ich schreibe, möchte ich auf das Unangenehme der Existenz insistieren. Es ist schon genug Morphin im Umlauf.
Ulven hat sich offensichtlich von stimmungsaufhellenden Opiaten ferngehalten, von allen Formen der Beruhigung oder Sedierung. Er hat das ihn Quälende in Geschichten und Essays verwandelt, und als das nicht mehr ging, hat er seinem Leben mit nur 41 Jahren ein Ende gesetzt. 1995 war das. 2 Jahre zuvor war sein einziger schmaler Roman Ablösung erschienen. Wer unter einem Roman ein Buch versteht, in dem eine Geschichte mit Anfang und Ende erzählt wird, Protagonisten stringente Handlungen vollziehen oder überhaupt etwas passiert, das sich rekapitulieren ließe, der dürfte schrecklich enttäuscht sein von Ablösung. Wer sich hingegen auf ein Abenteuer sprachlicher und gedanklicher Art einlassen will, der wird mit Thor Ulven einen bemerkenswerten Autor entdecken können.
Zum Beispiel ein Apfelgehäuse oder ein x-beliebiges Obst oder Gemüse, das am Verrotten ist. Es runzelt, verformt sich und schrumpelt, so wie der menschliche Körper mit fortschreitendem Alter sich runzelt, verformt und immer mehr einschrumpelt, als wenn das kleinste gemeinsame Vielfache für Obst oder Gemüse und Menschen gleichsam nur im Verfall zum Vorschein käme, denkt er.
Der dieses barocke Vanitas-Bild im Kopf trägt, hat keinen Namen. Man weiß kaum etwas über ihn. Er ist einer von insgesamt 15 Figuren verschiedenen Alters, die an ihren Erinnerungen und Lebensumständen leiden und ihrer Verzweiflung mit offenem Visier begegnen, mithin ihrer Endlichkeit ins Auge blicken. Figuren allerdings ist schon zu viel gesagt. Die norwegische Kritikerin Christina Hesselhold hat nicht von sich unterscheidenden Charakteren gesprochen, sondern von 15 Bewusstseinszuständen. In der Tat ist kaum auszumachen, ob es sich um eine einzige Person in verschiedenen Lebensphasen handelt oder um Abspaltung, Möglichkeiten, Ausprägungen eines Individuums, um denkende Schemen oder doch um unterschiedliche Menschen. Jedenfalls lösen sich die einzelnen Jungen und Männer immer wieder auf, gehen in einen anderen Zustand über, lauter Ablösung. Es sei so, sagte Ulven, als würden die Figuren immerzu neu geboren werden, aber in dasselbe Elend, dieselbe Monotonie hinein. Es verwundert dabei nicht, dass es sich um Versehrte handelt, am Herzen, an der Seele oder am Körper kranke Antihelden, Verlassene und Gebrochene, Blinde und Behinderte. Sie alle reflektieren ihre Situation und bleiben doch im Wagen. Sie sind Stellvertreter des Leids, am Leben zu sein. Ein Leben, in dem die Vergänglichkeit den Takt vorgibt, die Melancholie, die Melodie, die Vergeblichkeit den Rhythmus.
Nicht der Gedanke an den Tod. Nein, das ist nicht, was dich einen Schmerz empfinden lässt, immer im Frühling. Ein Eishauch, wie beim Wassertrinken nach dem Verzehr von Kampferdrops. Es ist vielleicht nicht einmal Schmerz, sondern Trauer, Verzweiflung. Über was, denkst du? Und denkst weiter, über ungelebtes Leben. Nicht Gram oder die Angst, dass du in einer gewissen Zeit überhaupt nichts mehr erleben wirst. der Tod erschreckt dich, je älter du wirst, immer weniger, sondern das nagende Gefühl, nichts erlebt zu haben, kein wirkliches Leben gehabt zu haben und noch schlimmer, dass es für ein Erleben zu spät ist. Oder eher vielleicht, dass das, was du erlebt haben wolltest, etwas ganz anderes war, als was dir tatsächlich widerfahren ist. Dass dir etwas entgangen ist, ohne dass du sagen könntest, was es war. Dass es jetzt zu spät ist und dein ganzes Leben gewissermaßen vergeudet war. Der Versuch eines Blinde-Kuh-Spiels, der erfolglos geblieben ist.
Die Sprache verändert sich in den sich ablösenden Passagen nicht, die Übergänge werden durch sie nicht markiert. Über ihr Sprechen erhalten die Figuren nichts Eigenes. Ob es ein greiser Mann ist, ein Junge, der sich von zu Hause weggeschlichen hat, ein anderer Junge, der eine Operation überstanden hat, ein Nachtwächter, der mit seiner Taschenlampe einem verdächtigen Geräusch nachforscht, nie kann man sicher sein, ob da nicht auch Überlagerungen stattfinden, das Bewusstsein des einen im Bewusstsein des anderen noch nachscheint oder nachhallt. Dass die Sprecher wechseln, merkt man an den Lichtverhältnissen. Die Ablösungen werden durch eine das ganze Buch überziehende Lichtmetaphorik gekennzeichnet. Eine Lichtquelle versiegt, eine andere keimt auf.
Die Glühbirne leuchtet mit unheilverkündendem Zittern, intermittierend, als enthielte sie keine Glühdrähte, sondern ein oder mehrere schwindelnde, hinscheidende Glühwürmchen. Sie erlischt beinahe, flackert auf, zieht sich zusammen, leuchtet ein letztes Mal hektisch flimmernd und erlischt definitiv. Diesen Abend muss er auf das Lesen verzichten. Die Glühbirne kann er morgen wechseln.
Die Komposition von Thor Oeuvens Roman hat etwas von einem Reigen. Seine Figuren sind flirrende, kurz aufscheinende, flackernde, dann schwindende, ins Dunkel zurücktretende Gestalten. Wir bewegen uns immerzu ohne Umschweife zum Kern dieser Figuren, hinein in ihre Ängste, ihre Einsamkeit, ihr Verlassensein. Was sie zu jenen gemacht hat, die sie sind, wie oder von was sie leben, das erfahren wir nicht, können wir uns höchstens herbeifantasieren. Obwohl immer wieder Details in den Blick genommen werden, Kleinigkeiten unsere Aufmerksamkeit zu fesseln vermögen, der Keim von Geschichten gelegt wird, bleibt alles im Ungefähren, hell und dunkel. Ein großes Publikum hat dieser Autor mit seinem düsteren Realismus dementsprechend nie gefunden. Kein Wunder bei jemandem, der von sich behauptete, die Erzählung zugunsten der Poesie zu ignorieren. Thor Oeuvens Literatur, man mag das an dieser Skizze seines Romans erahnen, hat keine Absicht, uns etwas über das Leben vorzumachen, auch wenn es durchaus Glücksmomente bergen mag. Am Ende geht es nun einmal nicht gut aus. Paradoxerweise bietet die Literatur durch ihre Gestalt einen Trost, oder, um es mit Thor Oeuvens zu sagen,
im wirklichen Leben ist das Leid formlos. In der guten Literatur erhält Leid eine Form, das ist das Entscheidende.
Ulrich Rüdenauer über Thor Oeuvens Ablösung aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel, Literaturverlag Droschel, Graz, 140 Seiten, 20 Euro. Und wir kommen zu Louise Aldrich, die 1954 in Little Falls in Minnesota geboren wurde. Ihre Stimme wird in der zeitgenössischen amerikanischen Literatur besonders geschätzt, denn sie steht für einen Aufbruch und für ein Umdenken. Seit ihren Anfängen im 17. Jahrhundert war die amerikanische Literatur eine Domäne der weißen, männlichen und mehrheitlich christlichen Mehrheitsbevölkerung. Erst im Lauf des 20. Jahrhunderts haben dann nach und nach auch andere Gruppen und Milieus literarisch eine Stimme gefunden. Autorinnen und Autoren afroamerikanischer, osteuropäisch-jüdischer, lateinamerikanischer oder zuletzt auch asiatischer Herkunft. Indigene Autoren, also Angehörige der als First Nations bezeichneten indianischen Völker, sind noch später und zunächst kaum beachtet hinzugetreten. Unter ihnen ist die amerikanische Erzählerin Louise Aldrich heute die bekannteste und angesehenste Vertreterin. Im Berliner Aufbauverlag wird ihr Werk derzeit übersetzt und den neuen Roman »Die Wunder von Little Nahorse« stellt Ihnen nun vor David Eisermann.
Louise Aldrich lebt in Minneapolis, wo sie eine Buchhandlung betreibt. Birch Bark Books, spezialisiert auf Bücher und Schmuck von indigenen Autoren und Künstlern. Sie hat 15 Romane veröffentlicht, dazu Gedichtbände und Kinderbücher. Sie wurde mit dem Penn Saw Bellow Award und dem Library of Congress Prize ausgezeichnet. Mit ihrem Roman The Roundhouse Deutsch »Das Haus des Windes«, gewann sie den National Book Award. Ihr Buch »The Plague of Doves«, Deutsch »Solange du lebst«, kam für den Pulitzer Prize für Belletristik in die Endauswahl. Und immer spielt im Werk von Louise Erdrich ihre indigene Herkunft eine zentrale Rolle. Das ist auch so in ihrem 500-Seiten-Roman »Die Wunder von Little No Horse« aus dem Jahr 2001, der jetzt in der Übersetzung von Gesine Schröder erstmals auf Deutsch erscheint.
Vier Schichten gibt es über der Erde und vier Schichten darunter. Manchmal bewegen wir uns im Traum oder in unseren Werken durch diese Schichten, die auch Raum und Zeit sind. Indem wir Nindinawe Magalnidok oder meine Verwandten sagen, sprechen wir von allem, was in der Zeit existiert hat. Vom Bekannten und Unbekannten, dem, was vor uns gelebt hat oder jetzt in den Welten darüber und darunter lebt.
Louise Erdrichs Vater Ralf war deutscher Herkunft. Von ihm erzählt sie, dass er ihr als Kind jeweils 5 Cent zu geben pflegte, wenn sie ihm eine Geschichte schrieb. Der Vater ihrer Mutter Rita Gourneau war Vorsitzender eines von der amerikanischen Bundesregierung anerkannten Indianerstamms, der Turtle Mountain Band of Chippewa Indians. Die Chippewa sprechen Ojibwe, die Sprache, die auch in »Die Wunder von Little No Horse« eine große Rolle spielt. Obwohl Louise Erdrich nicht unter Ojibwe aufwuchs, hat sie doch als Kind viel Zeit in einem Indianerreservat verbracht, um Verwandte zu besuchen. Sie wurde katholisch erzogen. Die Hauptfigur in ihrem Buch ist ein katholischer Priester, Pater Damien Modest, der sich sein ganzes Leben lang ganz in den Dienst seines geliebten Stammes der Ojibwe im Reservat Little No Horse in Norddakota gestellt hat. Was ihm auf dem Herzen liegt, das schreibt er direkt an den Papst. Und der hat in all den Jahrzehnten zwar noch nie geantwortet, Pater Damien aber schreibt unverdrossen weiter Briefe an den Vatikan.
Meine Handschrift ist zum Verzweifeln zittrig, aber hoffentlich dennoch lesbar. Ich weiß nicht einmal, ob meine bisherigen Berichte bei Ihnen angekommen sind. Die Korrespondenz reicht insgesamt bis zum Beginn dieses Jahrhunderts zurück, doch die neuesten gingen naturgemäß an Sie. Einmal habe ich die Identität einer Mörderin geheim gehalten, eine Seelenqual, die mich noch heute peinigt. Eternus Pater, es muss genug Material in Ihrem Besitz sein, um mehrere Tresorräume voller Aktenschränke zu füllen. Darf ich, da dies der letzte meiner Berichte sein wird, diesmal endlich auf Ihre Antwort hoffen?
Kompliziert wird Pater Damiens ruhiges Leben, als ein Pater Jude sein Reservat besucht, um im Auftrag der Kirche Berichte über Wunder zu untersuchen, die sich in Little No Horse ereignet haben sollen. Sie werden der verstorbenen Schwester Leopolda zugeschrieben, die für ihre große Frömmigkeit bekannt war. Jetzt steht Pater Damien vor seiner schwierigsten Entscheidung. Soll er die Wahrheit erzählen oder eine Geschichte zu Leopoldas Schutz erfinden, obgleich er doch weiß, dass hinter ihren vermeintlichen Wundertaten nur üble Tricks steckten.
Pater Damien war gerissen, extrem intelligent und besaß ein Durchhaltevermögen, das Pater Judes kühnste Erwartungen übertraf. Jetzt war er wirklich überrumpelt. Immer wenn er glaubte, er wüsste die Wahrheit, verwandelte sie sich wieder in etwas Neues. »Was jetzt?« krächzte Pater Jude noch einmal. »Jetzt kommen wir zu des Rätsels Kern«, antwortete Damien hochzufrieden. »Wir sind uns einig, dass Wunder geschehen können, wirkliche Wunder, greifbare Zeugnisse des Guten, geistige Wunder, aber auch leibliche. Angenommen, nur mal angenommen, Ihre Leopolda hätte neben ihrer Wundertätigkeit eigenhändig einen Mann ermordet. Was wöge dann schwerer, sein Tod oder das Wunder geschehen? Sein Tod selbstverständlich, sagte Jude. Aber wo, frage ich, wäre der Beweis? Damien lachte freudlos und beklommen. Er ist Teil des Wunders.
Pater Damien muss allerdings fürchten, dass bei der Inspektion durch den priesterlichen Besucher das große Geheimnis seines eigenen Lebens ans Licht kommen könnte. Damien ist in Wahrheit eine Frau und hieß ursprünglich Agnes DeWitt. Damit nicht genug. Agnes war eine Nonne, die ihr Kloster verlassen und eine Zeit lang eine leidenschaftliche Beziehung mit einem Farmer geführt hatte. Nach dessen Tod wurde ihre gemeinsame Farm von einer ungeheuren Flutwelle hinweggerissen. Dabei stieß Agnes auf einen ertrunkenen Priester namens Damien Modest und nahm seine Identität an.
Agnes DeWitt war noch nicht weit gelaufen, als sie auf den armen Vater Damien Modest stieß. Der Ertrunkene war in einer Astgabel hängen geblieben und starrte aus aufgerissenen Augen kopfüber kritisch auf sie herab. Das Wrack des Pfarramtswagens musste abgetrieben worden sein, falls er den Wagen denn benutzt hatte. Agnes wusste es nicht. Lange saß sie unter dem Baum mit der Leiche und dachte nach. Sie betete um ein Zeichen. Was sollte sie tun? Doch sie wusste es schon.
Agnes hat eine Idee, die alles verändern wird. Sie schlüpft buchstäblich in die Rolle dieses katholischen Priesters, der gerade unterwegs war zu einem Indianerreservat namens Little No Horse.
Als sie bereit war, machte sie sich ans Werk. Sie holte den Priester mit einem Ast vom Baum, zog ihn wie mit einem Haken herunter. Es dämmerte schon, als sie ihn in die Mulde wälzte. Ihr schweres Nachtkleid war nun sein Totenhemd. Seine Kleidung, seine Soutane und das kleine Reisebündel, das direkt am Körper befestigt gewesen war, legte Agnes in genau derselben Ordnung an, wie er sie getragen hatte. Ein kleines scharfes Messer aus diesem Reisebündel diente ihr als Barbierschere. Sie schnitt sich die Locken ab und begrub sie mit dem Priester. Als wäre er, trotz seines kläglichen Zustands, der Hüter ihres alten Lebens.
Agnes wird nicht einfach zu Damien, sie behält beide Identitäten. Louise Erdrich reflektiert diese geschlechtsspezifische Fluidität, indem sie beständig zwischen den Pronomen er und sie hin und her wechselt. Manchmal in ein und demselben Absatz. Für Erdrich ein Weg, die nicht-binäre Geschlechtsidentität ihrer Hauptfigur zu demonstrieren. Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen, zwischen denen Louise Erdrich jeweils wechselt. Die Gegenwart des Romans ist das Jahr 1996, die letzten Monate im Leben von Pater Damien. Dann Damiens Vergangenheit als Agnes DeWitt, viele Jahrzehnte zuvor. Als Agnes im Indianerreservat Little No Horse in ihrer neuen Rolle als Pater Damien erscheint, begegnet sie Frauen aus dem Volk der Ojibwe, die wir als Louise Erdrich's Leser bereits aus anderen Büchern ihres Erzählkreises Love Medicine kennen. Drei Dutzend Figuren sind es hier, von zahlreichen Angehörigen des Ojibwe-Volkes bis zu frankokanadischen Waldläufern und der religiös fanatisierten Leopolda, alle verbunden durch verwandtschaftliche Beziehungen sowie katholische oder traditionelle Ojibwe-Ehen. Pater Damien steht mit ihnen eine Hungersnot durch und schließlich die Grippeepidemie, bei der mehr als 200 Angehörige des Stammes sterben. In ihrer neuen Rolle als Priester erlebt Agnes Familiendramen, Existenzkampf und das Heranwachsen einer neuen Generation. Und immer wieder auch Wunder und magische Erlebnisse, die sie dazu bringen, die christliche Religion und die ursprüngliche Religion der Ojibwe miteinander zu verbinden.
Ich habe eine unerwartete Tatsache entdeckt, die eure Heiligkeit interessieren dürfte. Die religiösen Praktiken der Ojibwe sind sowohl in ihrer alltäglichen als auch den esoterischeren Formen vernünftig und sogar mit der christlichen Lehre vereinbar.
Erdrich's Figuren sind ständig mit Verlusten konfrontiert. Die Tradition der indianischen Familien geht verloren, die Bindungen zwischen den Menschen und selbst das Land, das sie bebauen. Dabei gerät die Erzählung selbst nie in Gefahr, mutlos oder zynisch zu werden. Stattdessen betont Louise Erdrich die Resilienz der indigenen Bevölkerung und ihr zyklisches Weltbild, das von einer Idee der Wiederkehr geprägt ist. Die Geschichte der deutschstämmigen Nonne Agnes, die als katholischer Pater Damien unter die Indianer gerät, wird zu einer großen Familienerzählung. Erdrich schildert, wie indigene Menschen zusammenhalten, wie sie lieben, leben, lachen und die Gefahren des Alltags durchstehen. Komisch und wehmütig zugleich. Im Verein mit den übrigen Romanen aus ihrem Erzählkreis Love Medicine entsteht so eine generationenübergreifende Geschichte des Ojibwe-Volkes, mit dem Louise Erdrich selbst so stark verbunden ist. Eine ebenso verblüffende wie bewegende Lektüre, voller Rätsel und Wunder, ebenso gefühlvoll wie scharfsinnig.
David Eisermein über Louise Erdrich, Die Wunder von Little No Horse, erschienen im Aufbau Verlag Berlin. Hier geht's gleich weiter mit Forschung aktuell und Lennart Pyritz. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.